Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode, eine Art Sonderfolge, weil wir haben heute einen speziellen Gast. Aber erstmal begrüße ich den Podcasten. Tief im Süden des Landes in Hamburg.
Hallo Carsten. Es ist nicht tief im Süden, es ist Hamburg, ist Norden. Ich komme aus dem Süden, aus Duisburg eigentlich. Da ist Süden. Oder
ja,
Bayern
hier
ist
aus,
Süden.
Von hier aus ist das Süden
von
Hamburg.
Kiel aus,
von Kiel aus, ja.
Ja, du hast recht.
Und, weiß nicht, wo bist du denn jetzt? Erik Heil ist nämlich zu Gast, der Steuermann des deutschen SailGP-Teams. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Wo bist du, Erik? Im Norden
oder
im Süden?
Ich bin im Norden, ich bin in Kiel, also im Stande.
Ach, guck. Ja, guck, siehst du, da sind wir fast um die
Ecke. Nebenan, ja.
Schön, dass du Zeit hast. Hast du dich erholt vom letzten SailGP-Event in Portsmouth?
Ja, noch nicht ganz. Ich bin erst gestern Nacht zurückgekommen. Wir waren noch mit Team vor Ort 2 Tage zusammen, um einfach Themen durchzuarbeiten. Aber auch mal das gesamte Team im Grunde an einen Tisch zu bringen. Weil wir verschiedene Challenges haben, nicht nur seglerisch, sondern auch natürlich wirtschaftlich in der Vermarktung des Teams, aber auch kommerziell. Und die Bereiche haben es dann oft mal schwer, sich auszutauschen, weil wir doch viel remote sind und dann viel über Videokonferenzen im Grunde uns austauschen. Aber in Person ist natürlich auch mal ganz schön. Und deswegen waren wir 2 Tage bei einer ganz besonderen Location. Ein Freund von unserem CEO Tim hat ganz, ganz alte Familie aus England und da durften wir das Gelände nutzen in der Mitte von nowhere, würde ich sagen, aber eine Stunde südlich von Portsmouth.
Cool.
Und genau, da haben wir uns zusammengefunden und haben ein bisschen Themen durchgearbeitet.
Hört sich an wie so ein Schloss, so ein altenglisches Schloss oder wie da rum.
Ja, ich glaube, die Familie, das wurde gebaut 1600,
wow.
Da wo wir waren. Und ich glaube, eine der ältesten Bibliotheken von England damit drin und echt besonders gemacht. Und es war alles echt eine ganz coole Geschichte eigentlich. Ja. Die Geschichte selbst war ziemlich runtergewirtschaftet und er war eigentlich auch nicht der Erbfolger. Aber dann ist der Bruder gestorben und der Vater ziemlich kurzfristig. Er war eigentlich DJ in New York und hat dann sich doch entschlossen, dieses ganze Gelände zu übernehmen und da waren die Dächer waren alle durch. Es war im Grunde von A bis Z einen Neuaufbau zu machen und das hat er echt cool gemacht. Also auch so alte Bereiche stehen gelassen und so ein bisschen Charme erhalten und jetzt ist es eine Hochzeitslocation. Die ganze Geschichte da, das Hammer, sieht Hammer aus. War cool da zu sein und hat Spaß gemacht.
Mhm. Und habt ihr den Spirit nutzen können für ein Feedback oder für eine Runde auch Bewertung auch des Wochenendes? Ich weiß ja, also um mal direkt einzusteigen, das Letzte, was mir jetzt noch im Kopf ist von der Übertragung, ist ja, der Tonnencrash eigentlich. Also wir wissen eigentlich gar nicht genau, was so passiert ist, aber auf einmal ist das ganze Weißwasser um euch herum und man ist ja verdächtig nach dem Fall aus, wie es den Dan irgendwie passiert ist. Vielleicht gehen wir einfach mal direkt da schnell rein in diese Szene und kannst du uns mal unsere Hörer auch mal aufklären, was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, genau. Also das hatten wir jetzt nicht als Hauptthema,
ja,
aber genau, das war natürlich dann der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat am Wochenende. Aber ja, genau, es gab relativ verwirrende Kommunikation von dem Race Management leider und wir hatten alle im Kopf, es gab nur eine Tonne auf dem Kurs, die zusätzlich verankert wurde und da wurde noch im Vorfeld in den Comms, das ist ein bisschen hektisch immer, aber drüber gesprochen. Und da hieß es, die Lehtonne, sozusagen die linke Lehtonne, hat diese Ankerleine. Und da müssen wir natürlich aufpassen, weil wenn wir mit den Foils die Foils nach außen rauskanten, dann sind die natürlich ein Stück weiter als unser Rumpf. Also im Grunde stehen die hervor.
War das T-Foil?
Das war das T-Foil, genau.
Okay.
Genau. Und das ist da dann hängen geblieben an der Ankerleine.
Scheiße.
Ja, also wir haben nicht die Tonne berührt, sondern wir haben im Grunde die Ankerleine eingesammelt. Und das ist natürlich.
Dann war das im Grunde die einzige Tonne mit Ankerleine und ihr wusstet es gar nicht. Und
wir haben es gehört in den Comments am Anfang, sind alle davon ausgegangen, es war unten im Grunde die linke Lehtonne.
Ja.
Dann hält man auch genug Abstand.
Ja.
Aber im Zweikampf, dann, wenn du es nicht weißt, dann gehst du auch mal dichter ran. Wir waren jetzt gar nicht so dicht dran. Und auch, das ist eigentlich auch so ein Manöver. Du hast ein gewisses Drop-Target, bei dem die Foils im Grunde das Wasser berühren, also in welchem Winkel.
Mhm.
Und es ist nicht sozusagen das maximale Rauskanten, kommt erst nach einer gewissen Zeit, wenn der Speed wieder aufgebaut ist und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sind direkt aus einer Wende gekommen, hatten gar nicht so viel von dem Foil im Grunde nach außen sichtbar.
Mhm.
Das heißt, die Ankerleine muss auch wirklich sehr lose und sehr lang gewesen sein.
Ist das der Grund? Ich habe jetzt auch nichts gefunden irgendwo. Also die Dänen haben ja Fettstrafpunkte bekommen und für euch ist da jetzt nichts draus entstanden, genau aus wegen dieser Kommunikationsgeschichte, oder?
Ja, ein bisschen. Das Race Committee hat mir gesagt, die haben auch keinen Protest gemacht aufgrund der Situation.
Mhm.
Das heißt, sie haben schon ein bisschen auch den Fehler mit selbst genommen, aber keine Ahnung, je nachdem, wie viel Schaden nachher produziert wird, wird vielleicht der Fall auch nochmal aufgenommen.
Ah, okay. Okay.
Also ich glaub auch, es wird erstmal nichts draus resultieren, aber ich hoffe. klar, die Dänen haben Vollgaspunkte eingesammelt, aber haben im Grunde die Tonne komplett zerstört.
Ja, es ist noch ein bisschen doller.
Bei uns ist nichts kaputt gegangen vom Race-Management-Seite und bei unserem Foil ist ein bisschen was, aber schnell zu fixen.
Aber da lag der ganz gut daran, und auch diese Wende, von der du eben gerade sprachest, also in dem Rennen, das hätte doch ein schöner Abschluss sein können, oder?
Ja, es ist immer noch so, wir kriegen nicht das vollständige Rennen zusammen.
Die Serie.
Und wir arbeiten, genau, wir arbeiten an vielen, vielen, vielen Details zwischen den Wettkämpfen mit verschiedenen Puzzleteilen, die wir versuchen wieder zusammenzusetzen. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie weit ihr da Bescheid wisst, wir haben ja im Grunde nicht richtig Trainingszeit.
Ja.
Das heißt, wir kommen im Grunde von Wettkampf zu Wettkampf und müssen uns so ein bisschen die Teilaspekte zusammensuchen, die man irgendwo in einem parallelen Trainingsprogramm finden kann.
Aber erklär,
so wie ein Simulator.
Erklär das doch nochmal unseren Hörern auch. Also genau, wie ist das?
Ja, genau. Also die Liga ist im Grunde, die reist ja mit den Booten um die Welt. Die ist alles zentral organisiert. Wir haben 12 Boote. Die kommen aus dem America's Cup von 2017, von Bermuda. Und diese Boote sind permanent unterwegs. Und die Liga kommt gerade so hinterher, bei dem Level, auf dem alle gegeneinander fahren, genügend Ersatzteile zu produzieren momentan. Und das heißt, wir haben keinen Zugriff auf die Boote. Wir kommen an und wir haben eine Shore-Crew von 3 Leuten. Die stellen einfach sicher, dass das Boot in Shape ist und koordinieren so ein bisschen die Tech-Teams. CLGP selbst hat Tech-Teams, die zum Beispiel Hydro machen, Foils, Electronics, Wing und so weiter. Das sind 7 Tech-Teams, die dann von Team zu Team laufen und alle Boote versuchen gleich einzustellen. Und das heißt, wir haben gar keinen Einfluss auf das Boot. Wenn wir technische Probleme haben, dann wird auf dem Wasser das Mothership kontaktiert. Da gibt es dann von den Tech-Teams jeweils so abgesandte Personen, die zu uns aufs Boot kommen und das Tech-Problem dann lösen. Und es gab es jetzt viel in Portsmouth, es gab viele Hydro-Probleme. Man hat gesehen, sogar die im Finale, die Schweizer hatten ein Hydro-Problem, da ist ein Hydro-Lag dann aufgetreten.
Was heißt Hydro, also in dem Zusammenhang?
Ja, genau, unsere also wir haben den Wing, wir haben den Wing, der wird ja bedient durch die Grinder, also die Schot und alles andere auf dem Boot wird durch im Grunde so Kompressionspumpen und hydraulischen Druck gesteuert. Das heißt, unser Segeltwist, unsere Fog, unsere Foils, unser Cant, unsere Ruder, alles wird mit diesem hydraulischen Druck gesteuert und wir können im Grunde mit Knöpfen können wir das bedienen. Und da gibt es dann im Grunde oft so Klappenprobleme, dass irgendwelche Klappen wegreißen und in diesen Hydraulikschläuchen oder eine Kompressionspumpe, dieses Reservoir, dass das kaputt geht. So eine Sachen gibt es. Und in der ersten, zweiten Saison hatten viele Probleme damit und jetzt in der dritten, vierten Saison so gut wie keiner.
Mhm.
Aber dadurch, dass das T-Foil jetzt gekommen ist und dadurch wieder höhere Loads entstanden sind und mehr Druck gebraucht wird, entstehen jetzt wieder ein paar mehr Hydro-Probleme. Und genau, es ist wie gesagt, es ist so eine schnell wachsende Serie, dass wir auch ein bisschen das leider in Kauf nehmen müssen, was dann an Tech-Issues ja, mit den Events so kommt. Aber dafür haben wir im Grunde eine geile Serie, muss ich schon sagen, was es noch nie im richtigen Segelsport gab, aus meiner Sicht.
Aber zu dem Bereich, ich habe jetzt auch zuletzt Kommentare gelesen und das schließt sich einem ja auch tatsächlich nicht so richtig. Also wenn, es waren ja wirklich nun, man sah, ich glaube selten sind in Portsmouth alle 12 Boote gefahren. Okay, am Anfang war der Flügelbruch von den Franzosen, aber dann sahst du die Amerikaner und ich glaube zum Ende auch die Briten. Was sich da nicht so richtig erschließt, so dass, du hast es ja quasi gerade erklärt, normalerweise beim Formel-1-Team sagt man, okay, ja, dann haben sie, hat eben das Team jetzt Mist gebaut, aber das ist da nicht der Fall. Und du, wie du es gerade sagst, das ist, die SailGP-Organisatoren sind ja quasi dafür zuständig, aber man würde jetzt denken, wenn da irgendwas kaputt ist und du hast keinen Einfluss darauf, dass man dann irgendwie eine Art von Ersatzpunkte oder Wiedergutmachung bekommt, das ist aber nicht der Fall, oder?
Nee. Ja. Nee, also wenn jetzt was kaputt geht, was dich mehrere Events blockt, sagen wir, die Franzosen brechen ihren Wing und wir hätten jetzt keinen Ersatzteil da gehabt, das war gerade ein Zufall, weil das Boot 13 jetzt gerade gebaut wurde und ein Wing dann noch an dem Ort gelegen hat. Also wir haben SailGP Technologies, die sind von Neuseeland nach England gezogen,
ja,
um zentraler im Grunde zu sein, von der Position, um die Materialien schneller an die Orte zu bringen. Und Hammer. Ein Hammer-Venue. Noch nie so eine cleane Bootsbau-Halle gesehen.
Ich habe auch Fotos gezeigt, habe auch schon eine Geschichte drüber gemacht. Das haben sie ja echt ganz gut präsentiert und die sind ja dann aus Neuseeland rübergezogen. Ne? Aber das scheint so eine richtige Hightech-Schmiede zu sein. Ne?
Wirklich beeindruckend. Aber genau, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, wenn jetzt die Franzosen das Wochenende hätten nicht segeln können oder also komplett nicht und die nächsten Events auch nicht, da würden sie für die nächsten Events so Kompensation kriegen. Und die ist so ein bisschen subjektiv. Franzosen würden wahrscheinlich, die hatten am Anfang der Saison 6 Punkte gekriegt pro Event. Was so ein bisschen in dem Bereich liegt, was sie auf jeden Fall auch schaffen würden. Aber ja, dann kriegt man ein bisschen Punkte. Aber natürlich nicht so zufriedenstellend wie diese Trainingstage auch mitzunehmen. Weil wir keine Trainingstage haben, ist da jede Minute wertvoll. Und das würde ich sagen, ist auch der größte Unterschied zum olympischen Segeln. Man hat im Grunde keine Zeit und muss alles rausquetschen, was man kann aus den Momenten, die man auf dem Boot verbringt.
Du.
Erik, noch eine Frage. Ich hätte eine Frage zwischendurch. Ihr habt dann immer die gleichen Schiffe oder tauschen die durch? Nee, es ist immer das gleiche Schiff, was ihr segelt, ne?
Ja, wir haben, also ich habe das letztes Jahr initiiert, ehrlich gesagt, weil ich weiß ja nicht 100%, wie sich so ein Boot anfühlen soll, im besten Fall. Aber so ein Peter Burling, so ein Tom Slingsby, die im Grunde für den America's Cup die Boote entwickelt haben, mit ihren
in Bermuda
1000 Tagen
damals
auf dem Boot. Genau. Wenn die auf so ein Boot kommen und es fühlt sich falsch an, dann werden die in kurzer Zeit den Tech-Teams einen Einlauf verpassen und sagen, dass sich das eigentlich anders anfühlen muss. Und dann habe ich letztes Jahr einen Vorschlag gemacht, dass wir doch Boote rotieren. Und das wurde letztes Jahr schon umgesetzt, direkt. Das heißt, wir haben dieses Jahr das australische Boot bekommen. Die Australier haben unser Boot bekommen. Die Franzosen und die Spanier haben, glaube ich, getauscht. Also die Hälfte des Fleets wurde getauscht. Sodass die jetzt im Laufe der Jahre immer weiter durchrotieren, die Boote. Und dass man so ein bisschen die großen Unterschiede, die zwischen den Booten auch sein könnte, dass die Boote gleicher werden.
Ja, deshalb habe ich gefragt.
Ja, guter
Input. Gibt es denn so große Unterschiede zwischen den Booten, dass man sagt, oh, die Kiste hätte ich gern, die läuft besser? Oder?
Ja, also wenn man ehrlich ist, wir sind davor in 49er gesegelt und wir haben uns jahrelang mit diesen minimalen Materialunterschieden im 49er beschäftigt, bei einem One-Design-Boot, was 4,99 Meter lang ist. Das heißt, wenn du jetzt ein 50 Fuß Carbon-Katamaran mit verschiedenen Wing-Konfigurationen und also es kann eigentlich nicht gleich sein. Es ist unmöglich. Unser Race-Format gibt natürlich vor, dass es weniger relevant ist als vielleicht in einem olympischen Segelzirkus. Aber es ist auf jeden Fall, werden Unterschiede sein. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit dem australischen Boot ist es so, dass wir es schwerer haben, aus welchem Grund auch immer, schwerer haben zu poppen bei wenig Wind aus dem Wasser auf die Foils, aber haben einen besseren Topspeed auf der Kreuz- und auf dem Downwind bei mehr Wind. Und das war auch so ein bisschen das Profil, was die Australier hatten die letzten Jahre mit ihrem Boot. Also es ist schon ein bisschen Unterschied ist da, aber die Liga zielt natürlich darauf hin, dass die Boote möglichst gleich sind.
Kannst du das mal erklären? Ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, was ihr da macht. Also ich zähle mich dazu. So nur mal, was muss denn alles passen, damit es gut läuft? Oder was sind so die wesentlichen Faktoren bei so einem Schiff?
Jetzt technisch oder jetzt inhaltlich auf dem Kurs?
Generell, also ich glaube, das ist ja, glaube ich, da
Du
spielt ja
kannst
dann
ja erstmal
ganz viel eine
technisch
Rolle, ne?
sagen, ne?
Also,
Genau, weil das ist ja wirklich
ja, genau, erstmal
ein Punkt,
technisch, ja,
genau.
genau.
Was, wo sind, wenn du sagst, es poppt ja früher, weiß ich nicht, Foils, Wings und die ganzen Variablen auf so einem Boot. Ne? Du sagst da recht, richtig, One Design, ich weiß vom Laser, da werden auch bei Olympia und bei den WMs werden die Boote gestellt und dann. Ja, versuchen die händeringend da irgendwie Millimeter-Differenzen auszuschließen, weil es aber doch diese Differenzen eben gibt. Es ist One Design, ne? Und das ist ja, wo ist es beim F50?
Ja, die sind zum Beispiel in den Gewichten unterschiedlich. Wir haben ein Boot, was 80 Kilo leichter ist. 80 Kilo hört sich schon mal heftig an. Aber bei einem 3-Tonnen-Boot ist das im Grunde ist auch nur ein Faktor. Wir haben Ausgleichsgewichte dafür drin und die Position der Ausgleichsgewichte macht natürlich auch einen Unterschied. Also wo ist im Grunde die Trägheit nachher in dem Boot? Ist das mehr vorne, mehr hinten? Das macht einen Unterschied. Dann gibt es jedes Event eine Kalibrierung der Foils. Die kann ein bisschen abweichen. Das heißt, in New York zum Beispiel hatten wir ein Boot, das war total leegierig. Also das wollte immer nach Lee abhauen. Das war ganz merkwürdig. Also es war ein ganz komisches Gefühl. Und wir haben es auch durch Segeleinstellungen nicht verändert bekommen. Das war jetzt kein Problem mehr. Aber wir haben in New York nachgemessen. Sozusagen, du kannst da zum Tech-Team gehen und sagen, pass auf, Leute, ich habe hier ein leegieriges Boot. Das will ich nicht. Also die will ich nicht Ruder loslassen und das Boot fährt nach Lee. Also dreht nach links ab oder nach rechts ab, je nachdem, auf welchem Bug man ist. Das will man ja nicht, weil es auch, wir hatten ja in New York, sind wir zur Zeit zu dritt gesegelt. Weil das heißt, da bist du sowieso schon überladen mit Aufgaben. Kannst du nicht gebrauchen, dass das Boot nochmal dich zusätzlich belastet. Und es auch nicht schnell ist. Ja, und genau, das sind Unterschiede. Das heißt, man hat bei der Kalibrierung hat man ein bisschen Spielraum, man hat ein bisschen Spielraum bei den Ausgleichgewichten. Also was heißt Spielraum? Ausgleichgewichte, die sind definiert, aber man kann nachher in die Diskussion gehen und darüber sprechen, wie die Regeln da sein sollten. Genauso ist es nachher bei uns, das ist das Coole am Umpire-Team, was wir haben, an den Schiedsrichtern. Dass die im Grunde jeden Tag in die Diskussion gehen mit den Seglern, um einzuschätzen. Also das beste Umpiring, was wir, glaube ich, weltweit im Segelsport haben, muss ich dazu sagen. Und die passen sich im Grunde an die Bedürfnisse der Segler da ein bisschen an und nehmen auch mit auf, was sind gefährliche Situationen, was sind Abstände, die okay sind und so weiter. Und genauso ist es auch bei den Booten. Die nehmen den Input auf, ist ja, wie gesagt, jung und dynamisch, die Liga. Und sorgen dafür, dass wir dann Fortschritt haben, dass die Boote gleicher werden, dass wir bessere Qualität in den Booten haben und dass wir im Grunde technische Probleme reduzieren. Und ja, wenn wir jetzt um den Kurs gehen, worauf kommt es da an? Da ist es vor allem, dass das Team in den verschiedenen Positionen gut zusammenarbeitet. Das hört sich ziemlich einfach an, aber das Koordinieren im Grunde von dem Wingtrimmer mit dem Flight Controller, mit dem Steuermann, mit dem G2, das sind schon sehr signifikante Unterschiede, die wir da haben zwischen den Teams und das braucht Zeit zum größten Teil, weil die Einstellung des Wings zum Beispiel im Top einfach den Twist aufzumachen oder zuzumachen oder das Camber zu verstellen, also wie tief das Segel ist, hat einen direkten Einfluss auf das Foil. Das heißt, wenn man den Twist rausschmeißt, hebt das Foil höher. Na, also wenn der Wingtrimmer jetzt eine Veränderung macht und der Flight Controller antizipiert das nicht vorher, dass das passieren wird, dann schießt das Boot aus dem Wasser. Genauso ist es, wenn ich auf der Kreuz, wenn ich anlufe oder abfalle, dann ist auf der Kreuz ein Anlufen natürlich eine Beschleunigung für das äußere Foil. Wenn ich abfalle, ist es eine Entschleunigung. Das heißt, wenn wir um so eine Tonne gehen, um die wir dann nicht mehr rumgekommen sind im letzten Tag, dann wird das Foil innen so stark entschleunigt, dass der Flight Controller antizipiert, dass er wahrscheinlich auf maximalen Winkel verändern muss auf dem Foil, damit wir überhaupt noch foilen. Obwohl wir fahren geradeaus mit 65 km/h und drehen ab. Man würde denken, da ist ja genug Strömung an dem Foil. Aber dadurch, dass es innen liegt und man so eng um die Tonne fährt, ist er maximal auf, das heißt dann Max Rake sozusagen. Dann hörst du von ihm irgendwann auch I'm Max, wenn er struggelt sozusagen den Rumpf aus dem Wasser zu halten. Und dann in dem Moment, wo ich das Boot wieder geradeaus fahren lasse, vom Runterdrehen geradeaus fahren lasse, in dem Moment muss er antizipieren, dass das passiert. Das heißt, ich zähle runter, coming down, 3, 2, 1, Angle. Und in dem Moment, wo ich das Ruder gerade mache, muss er massiv diesen Rake wieder runternehmen. Ansonsten schießen wir aus dem Wasser und nosediven, wie es bei den Spaniern passiert ist.
Ja, stimmt. An der letzten Runde da, ne?
Das heißt, es ist im Grunde mehr oder weniger, würde ich sagen, das komplexeste Boot auf der Welt zum Segeln. Und man hat zwar die besten Segler, aber man hat auch die geringsten Trainingstage. Ja. Und deswegen geht es gerade so gut, aber es wäre natürlich schön, langfristig mehr Möglichkeiten zu haben.
Ihr seid jetzt in der zweiten Saison, richtig? Ihr habt 23, die erste Saison, 23, 24 für die erste, ne?
Genau.
Wie lange, was würdest du denn sagen, wie lange braucht man denn, um zu sagen, okay, ich fühle mich auf so einem Boot zu Hause oder das Team fühlt sich zu Hause und die Abläufe funktionieren komplett gut, so wie sie sein müssten? Das dauert ja, das kriegt man wahrscheinlich in der Zeit gar nicht hin, oder?
Ja, es sind Jahre. Also hängt von den Trainingstagen ab und es hängt davon ab, ob man die Teamkonfiguration zusammenhalten kann. Weil natürlich jeder Wechsel, den man macht, man hat es bei den Schweizern gesehen, die haben 3 Jahre lang gewechselt, bevor sie im Grunde ihre Konstanz dann beibehalten haben, haben Anfang der Saison den letzten Wechsel gehabt. Davor haben sie während der Saison oft auch Charaktere gewechselt und sind dann immer weiter zurückgeflogen.
Mit Outridge war sogar dabei, ne?
Genau, Glenn Ashby, Outridge waren große Namen dabei, aber die Konstanz, die man im Team braucht, um im Grunde das Gefühl zwischen dem Steuermann, Wingtrimmer, Flight Control zu entwickeln, die Konstanz ist super wichtig. Und man kann immer neu investieren in einen neuen Flight Controller, Wingtrimmer oder Steuermann oder was man auch braucht auf dem Boot, aber man muss dann sicher sein, man hat genügend, also man akzeptiert erstmal einen Schritt zurück zu machen und man hat genügend Trainingstage, um auch das Onboarding erfolgreich zu bestreiten. Und die Schweizer hatten das jetzt ganz gut gemacht. Die haben jetzt festgehalten an ihrem Team, was sie sich gesetzt haben und sind damit auch jetzt deutlich besser gefahren. Und ich glaube auch für den Sebastian ist das ein bisschen besser jetzt gelaufen, dass er nicht die Typen Nathan oder Glenn im Nacken hat, die im Grunde ihm ein Bild produzieren, was er nicht selbst erstellt hat. Ne? Also es ist immer schwer, ein Bild zu erfüllen, was man nicht selbst auch kreiert hat. Es muss immer die eigene Vorstellung sein. Und auch die Spanier genauso, die sind ja im Grunde die ersten 2 Saisons absolut gestruggelt. Und ist ja ein großer Freund von mir, der Diego. Und ich weiß, wie, als wir angekommen sind in unsere erste Saison, wie deren letztes Event war. Danach war der erstmal 2 Wochen im Krankenhaus mit absoluten, ich glaube, da ist ein Virusinfekt, ist im Grunde so groß geworden, der aber durch den Stress so niedrig gehalten wurde. Der war erstmal 2 Wochen im Krankenhaus nach dem letzten Event und so fühlt sich das eben auch an. Wenn man da bei SailGP mit dem Druck, den wir ja sowieso schon gewohnt sind, auch von olympischen Segeln, aber mit dem Druck läuft, ohne eine Möglichkeit zu haben, sich zu verbessern. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Aber die haben es auch gedreht, die haben auch Konstanz reingebracht in ihre Konstellation und sind dann ja im nächsten Jahr direkt sehr gut gefahren damit. Aber wie lange es jetzt dauert, das kann ich nicht komplett beantworten.
Nehmen wir uns mal mit in so ein Team. Also das würde mich interessieren, wie ist denn so ein Fahrplan oder wie ist denn die Stimmung? Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt bewertet. man kann wahrscheinlich gar nicht erwarten, dass ihr da ganz vorne mitturnt. Aber ist es, bewertet ihr das so intern, wenn du jetzt auch sagst, ihr hattet gerade ein Treffen, so dass man sagt, ja, liegt im Plan, also läuft alles eigentlich soweit, oder wie ist da so die Stimmung bei euch?
Wir haben grundsätzlich verschiedene Ziele im Jahr und wir haben Ziele, die im Grunde sportlich ja, vorliegen, einfach sozusagen Ziele im Speed, Ziele in den Start, Ziele in der Gesamtwertung, Ziele bei Durchschnittsplatzierung aufholen über den Kurs. Dann haben wir Kommunikationsziele, dann haben wir aber auch natürlich Ziele kommerziell im Mediabereich. Und ja, die einzigen Ziele, die wir jetzt wirklich sehr gut erfüllt haben, war das Thema Media. Und die anderen Ziele waren immer so, paar sind okay, paar sind nicht okay. Das heißt, wir sind natürlich, stehen schon auch aktiv vor der Situation, dass wir sagen, wir wollen schon auch jetzt, also wir glauben dran, aber es waren jetzt schon auch keine guten, kein gutes Ergebnis technisch, kein gutes Jahr bisher. Aber genau, im Segelbereich haben wir schon auch Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Das heißt, die ganzen Themen Speed. Also wenn wir mal gestartet sind, was dieses Wochenende ja nicht häufig passiert ist, dann waren wir im Grunde mit dabei. Das heißt, ja, jetzt war mal wieder ein großer Rückschritt im Start. Davor hatten wir große Fortschritte im Start. Ich glaube, in LL waren wir Top 4 der Starter. Das heißt, ja, wie gesagt, es kommt noch nicht das komplette Rennen zusammen, aber die Teilaspekte entwickeln sich schon und das nehmen wir wahr und das kommunizieren wir auch klar und wir wollen aber trotzdem mehr. Und deswegen ist natürlich die Stimmung so, die ist sehr hungrig. Und es wäre auch gut, glaube ich, bald fürs Team mal ein Ausrufezeichen zu haben. Und es ist zum Teil, ist das nicht weit weg. Also auch in der ersten Saison war es zum Teil nicht weit weg. Wir hatten zwei Events, da waren wir einen Punkt am Finale. Das kann passieren. Wir sind im Grunde mit unseren wenigen Rennen und dem Rennformat hat man immer die Chance, mal zu punkten. Das ist so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob man einen Vergleich hat aus dem olympischen Bereich, aber wenn man sich zum Beispiel die Startstatistik anguckt und man geht rein und guckt, wer hat gut gestartet an dem Wochenende, ändert sich komplett. Letztes Jahr war eine Startstatistik von 3,2. Das war der beste Starter.
Was heißt das? 3,2?
Das heißt, wir gucken, das ist die Platzierung, die du hast an der ersten Tonne. 3,2. Dieses Jahr haben wir eine Startstatistik, da ist der Beste bei 4,8. Und der Schlechteste bei 7. Das heißt, meistens ist es so sogar, von Platz 2 bis 10, 1 ist meistens ein bisschen vorne weg und 11 und 12 bisschen hinterher, aber Platz 2 bis 10 sind von 6,0 bis 6,8. Das heißt, man guckt immer auf die Starts und denkt sich, okay, das waren jetzt hier gute Starter, schlechte Starter, aber die liegen auf 0,8 zusammen.
Wo wart ihr jetzt am Wochenende?
Ja. Jetzt, das war das schlechteste Event im Starten. Wir waren Letzter im Starten mit einem Durchschnitt von 8,3 oder so.
Okay.
Und das war mit Abstand unser schlechtestes Event im Starten. Die Schweizer haben mal geschafft eine 10,0. Das war der Negativrekord in der Startstatistik. Aber genau, grundsätzlich wandert das Feld enger zusammen und es kommt jetzt langsam wieder, kommt es wieder dazu, dass das Aufholen und Verlieren auf dem Kurs mehr Relevanz bekommt als der Start an sich. Solange man im Grunde in diesem Bereich 6,0 bis 6,8
schwimmt. Solange man auch nicht so einen Kurs hat, wie glaube ich am ersten Tag oder das erste Rennen, oder wo im Endeffekt
beide Tage.
Oder beide, eigentlich. Genau, wo du wirklich halsen musstest und dann schon die Leerlampe und wo eigentlich auf dem Kurs dann noch nicht mal eine Option war, zumindest am Anfang. Ne?
Ja, bei uns war die Leyline war in der Grafik sogar 10 Sekunden vor der Tonne. Also vor der ersten Tonne.
Also das heißt,
mit den Abwinden warst du gerade so auf Leyline, aber genau, es gab kein anderes Revier, wo man hätte besser starten müssen als in Portsmouth, um gut umzukommen.
Also ich fand, es war am zweiten Tag irgendwie ein bisschen besser. Da ging es ja auch teilweise mal um die rechte Tonne. Wir haben auch diesen krassen Protestgeschichte da mit den Australiern. Habe ich mir auch nochmal angehört, was da eigentlich los war. Ist ja ein sehr komplexes Thema, aber okay, das ist ja auch eher so ein Nerd-Thema. Aber da hattest du wenigstens die Chance, um die andere Tonne zu fahren und Aber das checken die, glaube ich, selber. Das sagst du ja auch. Und das empfinde ich auch so als ja, Fan dieser Liga, dass es Kritik teilweise gibt. Aber ich kann mich erinnern, Extreme Sailing Series, das wurde dann wirklich für die Zuschauer gebaut. Und dann wurde dann irgendwann das Seglerische dann doch, dachte man, okay, wir fahren den Raumschutz hin und her und von der Tribüne. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob es der Einfluss von Russell ist, glaube ich, aber das Grundprodukt, nämlich der Sport, dass der stimmen muss. Und das kommt mir so vor, wenn du jetzt auch schon sagst, ihr seid im Kontakt, im regen Austausch mit den Schiedsrichtern, mit den Tech-Team, das alles irgendwie ähnlich ist. Das scheint ja wirklich eine Traumkonstellation zu sein. Empfindest du das so auch?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du ins Fleet gehst und fragst, kriegst du genau die Antwort. Also es gibt, glaube ich, wenn die Gehälter so wären wie im America's Cup, dann würde da keiner mehr im America's Cup segeln. Von den großen Namen. Egal, ob es Linksby oder Dylan Fletcher oder alle, die da auch Cup-Beteiligung haben. Die sagen, sobald das Gehalt wie im Cup ist, gibt es keinen Cup mehr für die. Da haben die keine Lust drauf. Weil es einfach so cool ist zu racen. Du hast gleiche Boote, du hast gleiche Chancen. Klar, wir haben natürlich jetzt einen Rückstand von irgendwie 1.500 Tagen auf den Booten im Verhältnis zu den Cup-Teams, aber wir haben offene Daten. Das heißt, wir können jetzt auch aufholen. Wir können reingucken, was hat denn der Australier gefahren an dem Tag nach der Tonnenrundung für eine Segeleinstellung oder für eine Rudereinstellung oder für eine Feuereinstellung. Wir können überall, es gibt keine Geheimnisse.
Das kann sich auch keiner vorstellen. Also, das musst du auch nochmal erklären. Ist ja nicht wie bei der Formel 1, jemand, das wäre Geheimnisverrat. Aber bei euch liegen diese Trimdaten, und ich meine auch olympisch, liegen diese Trimdaten offen. Ne? Erklär das nochmal.
Genau, das Boot, der F50, der hat mehr Datenmesspunkte als ein Formel-1-Auto übrigens. 162 Datenmesspunkte. Und wir kreieren unglaublich viele Daten. Und wir selbst haben im Hintergrund schon Datenanalysten sitzen. Und wir sind ein ganz junges Team, die uns helfen, im Grunde Sinn zu machen aus dem, was wir da geliefert bekommen und auch Relevanz und Filterung zu kriegen von den Daten, die da rausgeschmissen werden. Aber wir haben, das ist der große Vorteil, wir haben Zugang zu allen Daten von allen Teams. Und wir haben sogar Zugang zu allen Videos.
Krass.
Mit, das ist in Klammern, weil es noch nicht 100% der Fall ist, aber mit allen Stimmen.
Ach, auch Kommunikation.
In allen Rennen.
So, ja.
Wir können alles hören. Wir können das Boost theoretisch, das ist momentan technisch noch nicht richtig möglich, aber das ist von der Liga so gewollt, dass im Grunde alles offen ist. Also ich kann reinhören, wie spricht der australische Coach mit dem australischen Team? Wie bereiten die das Rennen vor? Welche Diskussionen führen sie? Wie viel Detail planen sie vor dem Rennen? Und so weiter. Jetzt kann ich mir alles angucken, um schnell zu kopieren. Und das hilft uns natürlich mega. Also deswegen haben wir so viel Laptop-Zeit zwischen den Events und versuchen so ein bisschen erstmal zu gucken, was sind erfolgreiche Konzepte, die wir umsetzen und implementieren können.
Das war Wahnsinn. Ey. Aber das ist immer okay. In der 49er-Kampagne, naja, da habt ihr euch, das war natürlich auch ein Asset oder ein Wissen, was ihr dann hattet über das Boot, aber das war natürlich dann auch ein Vorteil, wenn ihr ein schnelles Boot erstmal mit den technischen Möglichkeiten entwickelt oder das Material zusammen habt, dann habt ihr natürlich auch dann gehört das zum seglerischen Erfolg dazu. Ne? Also den gibt es ja hier gar nicht dann. Ne?
Ja, muss man sagen. Ja. Beim olympischen Segeln hat man auch durch eine gute Kampagnenplanung, wahrscheinlich genauso wie beim Ocean Race, eine gute Kampagne, die strukturiert wird, extreme materielle Vorteile. Also wenn wir unsere Materialien eingekauft haben und wir können uns 10 Sätze mehr Masten angucken und wählen dann den aus, der nachher für uns am besten funktioniert, ist natürlich ein anderer Schnack als jemand, der nur einen Mast hat und ist dann damit eingeloggt. Also das ist schon ein Unterschied.
Aber
auf jeden Fall.
Wenn ihr jetzt diese Daten habt, die können ja nochmal konkret sein und du sagst jetzt Wochenende in England, das war jetzt starttechnisch nicht so cool. Ne? Ich fand es ja im Endeffekt auch vielleicht die ersten beiden Rennen ganz interessant, weil ich glaube bei dem ersten war der sehr spät dran. Wir hatten ja auch so einen Debrief mit Lennart, mit eurem Coach irgendwie am Sonntagmorgen. Und dann der danach war der, na, war's ein Frühstart. Also da genau wahrscheinlich die richtige Balance zu finden. Ist das genau das Ding? Oder das so, und was ist da wirklich an Daten und was gehört da an Erfahrung und Fingerspitzengefühl auch von dir jetzt dazu, um jetzt einen Start gut oder schlecht zu machen?
Vielleicht erst einmal, ich glaube, der Start ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Gefühl wäre, dass das komplexeste Unterfangen im weltweiten Segelsport. Also es ist nichts, was mehr Variantenreichtum reinbringt als dieser Start, weil man zum einen natürlich das Team selbst, also unser Team, in den einzelnen Positionen aligned haben muss für jede mögliche Aktion, die man da macht in dieser Box, ob man massiv runterdrückt, um jemanden rumfährt, runterdrückt und langsam werden will, hochfährt, im Grunde jemand abzuscheren, trotzdem auf den Foil zu bringen. Das ist in jedem Manöver, was man da macht, ist so viel Detail, dass alleine schon der technische Anteil, das Boot zu segeln, ist einfach gigantisch in der Startbox. Dann gibt's eine Software-Komponente. Das heißt, wir haben eine Software, die uns ziemlich viel sagen kann, in Theorie. Die sagt uns, wie viel Zeit noch ist, im Grunde Time to Kill, wie viel Zeit noch ist, bevor wir Vollgas Richtung Linie losfahren können. Die gibt uns so eine Grafik, das heißt bei uns Mushroom. Dieser Mushroom, dieser Pilz sozusagen, der als Grafik eingeblendet wird, der zeigt uns grafisch, wo wir mit welchem Winkel die Linie berühren. Das heißt, dann zeigt er an, zum Beispiel so ein roter Kreis, und am oberen Ende vom roten Kreis berühren wir die Linie. Dann heißt das, wir können Racing for the Top. Dann ist sozusagen für uns so die Leitlinie frei, wir können Vollgas Richtung Top fahren und kommen dann da an. Und das heißt, wir machen so einen Mix aus, dann gibt es ein Ratio, das ist ein Verhältnis aus der Distanz, die man hat zur Linie und der Time to Kill. Und wir versuchen dann im gewissen Ratio zu arbeiten für unsere Wände, die wir setzen. Wir versuchen die Software mit einzubauen, weil die Software immer noch. Vor dem Start,
bevor er Raumschutz quasi Richtung Linie fährt, ne?
Genau. Oder Armwind fahren wir auch manchmal zur Linie. Aber genau, das ist auch je nach Startstrategie. Und da musst du noch die Feldpsychologie mit einberechnen. Und du hast gesehen, das Feld, wir hatten jetzt in dem Fall, Portsmouth, haben wir, wir nennen es Polare, also die Daten und die Geschwindigkeiten, die angenommen werden für das Boot, wurden ein bisschen korrigiert. Das heißt, also es gab eine Berechnung. Und wir haben ja die ganzen Daten aus dem America's Cup. Und dadurch, diese Daten sind Grundlage für, wie wir das Boot anhand dieser Software um den Kurs segeln. Und diese Polare wurden verändert vor dem Event. Das heißt, wir haben viel leichter die Zielwerte erreicht. Mhm. Ja? Und das heißt, wenn wir gewendet sind in dieser Box und zur Linie zurückgefahren sind, dann sind wir die Zeit nicht mehr losgeworden. Also dann haben wir oben, da haben wir gesehen, der Mushroom, der zeigt uns schon an, wir können jetzt zur Linie racen. Aber wir haben den Mushroom wieder überholt. Und das war das Schwierige dieses Wochenende für uns und für fast alle, denke ich, dass die Polare nicht mehr so waren wie
das die Events
davor.
Aber.
Und die Polare, das wussten wir, genau. Und die Polare sind, aber wir wussten nicht, wie viel nachher. Genau, und wir haben ja im Grunde, wir kommen da an, wir haben keinen Trainingsstart. Machen dann kurz für uns ein Timing in dieser Box, um zu sehen, wie groß diese Box ist. Aber wir haben keinen Trainingsstart, in dem wir die Kombination haben aus Abwinden, andere Boote, Positionierung und Polare. Das heißt, das ist schon ein relativ detaillierter Guess, den du machen musst, um deine Startanlage zu definieren. Und genau, die Polare haben wir im Grunde dann also überschätzt. Unterschätzt. Wir waren im Grunde, haben wir jetzt nicht geschafft, so viel Zeit zu verbringen. Deswegen war der zweite ein Frühstart. Deswegen war übrigens, ich habe mit den Kiwis gesprochen, deren erster Start war, die waren Meilen zu spät.
Stimmt.
Sind gewendet und meinten, wir wussten, wir sind am Arsch. Ja, und da habe ich mit dem Sam Meach, mit dem Lasersegler, der jetzt als Coach da ist, habe ich gesprochen. Er meinte, wir waren am Ende. Wir haben gedacht, wir fahren jetzt hinterm Fleet los. Und dann haben wir die Polare wieder aufgeholt, weil die leichter zu erreichen sind. Und auf einmal hatten wir den besten Start im Fleet. Und alle haben sich gewundert, warum die Kiwis da so einen massiven Start da oben gemacht haben. Und das, ja, genau, und so kannst du eben auch kommen.
Von Luft sind die ran, ne? Ja, genau.
Du findest manchmal, genau, du findest manchmal Situationen, ich habe das mit den Spaniern zum Beispiel gesehen, San Francisco Startanalyse. Ich mir dachte, die Spanier haben den besten Startdurchschnitt, die sind eigentlich nicht so die gigantische Starter. Wie haben die das gemacht? Und dann gehst du rein und du findest einfach mal absolute Randomness. Du guckst rein und siehst, okay, eigentlich hatten die echt wenig Plan. Hier hatten sie Glück. Und dann stellst du fest, oh man, ich kann echt nicht so richtig viel mitnehmen aus dem, was sie gemacht haben. Aber die hatten mit Abstand den besten Start.
Ich fand's ja.
Und sowas gibt's auch. Ja. Sowas gibt's auch. Aber es gibt schon auch Anlagen, die Australier beweisen das, die Franzosen beweisen das. Es gibt Anlagen, die im Schnitt echt gut funktionieren. Und in den Anlagen, also diese Startanlagen, muss man gut werden. Und darauf wollen wir uns auch jetzt in den nächsten Wochen konzentrieren, dass wir diese Startanlage simpler gestalten und versuchen, wie im Olympischen auch, da hat man auch ja nicht, jeden Start hast du nicht gut gemacht. Du hattest 2, 3 Startanlagen, die für dich so Schlüsselstartanlagen waren. Und das hatten wir auch. Und in denen muss man gut sein. Und ich glaube, das muss auch erstmal der Fokus sein im CellGP, dass man das, was man als Standardstartanlagen hat, dass man die gut exekutieren kann.
Du hast es ja kurz gerade die Franzosen angesprochen. Ich fand das ganz interessant, was Phil Robertson hat ja auch einen längeren Artikel geschrieben, den haben wir auch gepostet, um so ein bisschen zu verstehen, was man da so macht. Und bei dir klingt es ja, jetzt verstehe ich es auch noch besser, so wie du es erklärt hast. Aber da war zum Beispiel, ging er ja auch auf die Startanlage der Franzosen ein, und das hat man tatsächlich oft gesehen als einzige oder bei einigen Rennen eben, dass sie eben gewartet haben ganz lange und dann einfach Vollgas, also das erste dann auch gefolgt sind und dann irgendwie drauf gehofft haben, dass dann irgendwo die Lücke kommt. Ich meine, ihr habt ja auch schon mal, ich glaube, in Australien so einen ganz coolen Start unten in Lee gefahren, Shark Island, glaube ich, da im Weg lag und dann plötzlich hattet ihr dann einen freien Weg. Also, aber das so quasi, ich meine, das sehen, genau wie ihr, analysieren das natürlich auch alle anderen auch und sind die dann, ist dann so ein De La Pierre, der jetzt sagt, mir ist jetzt scheißegal, ich baller da jetzt los und ich stelle mir nur vor, du fährst da quasi auf 11 Boote dann zu, auf so eine Phalanx und hoffst dann, dass sich irgendwo da diese Lücke auftut oder eben ganz in Lee nochmal reinschießt. Ja, muss man da so eine gewisse Craziness auch haben? Oder?
Also, der französische Staat.
Der heißt schon so.
Ist nicht zu verteidigen. Ja, der heißt französischer Staat, weil sie das eben so praktizieren. Der ist nicht zu verteidigen, wenn der funktioniert. Also ich bin großer Fan davon. Das Management von den Franzosen trimmt auch den Quentin sehr stark in die Richtung viel Risiko, weil die das als Profil auch haben wollen für ihr Team. Das heißt, der wird auch vom Management ein bisschen gedrängt in die Richtung, er soll ruhig auch riskante Starts machen.
Ja.
Und im Durchschnitt funktioniert das auch, weil also das Schlimmste, was du haben kannst, ist, dass du zwischen Platz 4 und Platz 10 in diesem Pulk um die Tonne gehst, weil da musst du die meiste Raffinesse haben, wieder rauszukommen. Wenn du als 1 bis 3 rumgehst oder als Letzter rumgehst, siehst du die ganzen Chancen vor dir. Also Erster bis Dritter fährst du im Grunde weg vom Fleet. Als weiß ich nicht, 10, 11, 12, da siehst du die Chancen vor dir, wie Leute sich aufstellen und du siehst es kommen. Deswegen bist du im Durchschnitt, bist du damit unterwegs, einen riskanten Frenchie zu fahren. Dann gewinnst du einen Start und versaust 2 Starts, bist aber in einem Race 1 und in 2 Rennen holst du ein bisschen auf, als 3 Starts in diesem Mittelfeld zu fahren.
Ja. Wie ihr im letzten Fällen. Rennen im Grunde auch. Ne? Der Start war, glaube ich, nicht so gut, aber ihr wart ja dann nachher dann vor dem Crash, wart ihr auf 5 oder so. Ihr seid da richtig gut. Die erste Vorwand, die erste Halse.
Genau. Genau, du siehst, was alles vorne passiert. Du siehst, okay, jetzt nehmen wir jetzt den 4 Leute gleichzeitig die linke Rundung. Dann weißt du, okay, mache ich ganz einfach einen Split. Siehst du, komm. Weißt du, wenn du in dem Pulk bist, hast du gar nicht die Chance. Du kannst gar nicht woanders hin. Du bist gelockt von 2 Leuten. Das heißt, du siehst, okay, da werden 2 rausfallen, zack, hast du die eingesammelt. Dann gehst du um Kurs, du siehst vor dir schon viel passieren, du hast weniger Lanes. Bei so einem Kurs, den wir da vorgestern hatten, ist das natürlich schwierig irgendwann, wenn die Lanes nicht mehr verfügbar sind. Aber sobald du noch, solange du noch Lanes hast und der Playground im Grunde das hergibt, dass du Spuren findest aufzuholen, hast du mehr Chancen, als wenn du in der Mitte drin bist und im Grunde immer komprimiert bist von compromised bist von den Aktionen der anderen Boote um dich herum.
Stelle ich mir als Segler für euch total stressig vor, wenn man so ein Event verfolgt. Denkt mal so, Wahnsinn, aber für die Zuschauer natürlich brillant. Und das war jetzt auch diese Tribüne, das sieht ja zum Teil aus, wirklich bei der
10.000 Leute 1. waren da drauf, ne, habe ich jetzt irgendwie gehört. Das ist völlig irre, ja.
Ja, pro Tag, ja.
Wie ist das denn für euch so? Kriegt ihr das mit? Ist das ein völlig anderes Gefühl, vor so einer vollen Tribüne zu segeln? Oder wie ist das so als Sportler?
Manchmal ja, bei wenig Wind kriegen wir es mit. Bei viel Wind hört man es nicht. Wir haben angepasste In-Ears in unseren Ohren. Und dadurch kriegen wir von außen relativ wenig Geräusche mit.
Das heißt, du nimmst auch gar nicht wahr im Rennen, dass da jetzt irgendwie 10.000 Leute sitzen, dir zugucken?
Nicht so richtig wahr. Ich bin nach Seeland damals wahrgenommen, weil man an dieser Tribüne vorbeigefahren ist und dann hat man hat es nicht gehört, man hat nur das Schreien gespürt als Vibration beim Vorbeifahren. Aber genau, also es ist cool und es ist, glaube ich, auch der Weg, wo wir Segeln irgendwie hinbringen wollen, dass Racing-begeisterte Menschen diesen Sport verfolgen. Das sind echt tolle Beispiele in Portsmouth oder in Neuseeland. Und jetzt sogar Sassnitz wird auch als super kleiner Ort, ich glaube, wir haben jetzt 5.700 Tickets an den Grandstands, die der Waterfront Grandstands, die haben 5.700 Plätze jetzt pro Tag. Das heißt, dann haben wir noch im Grunde eine Racing-Village daneben, die auch noch ein paar Tribünen hat, plus noch eine Lounge, diese Adrenaline-Lounge, die sie immer als besonderes Special verkaufen, wo die Coaches drin sitzen und uns im Grunde begleiten über den Racecourse. Es wird viel, viel Publikum erwartet für Sassnitz. Mal gucken, wie die Infrastruktur da durchhält.
Ist das schon verkauft oder die Karten dann? Oder muss man da noch?
Ja, Waterfront war ja, das war erst, hatten wir nur 2.500 Tribüne geplant und die waren ja innerhalb von 48 Geil. Stunden weg. Dann wurde mehr als verdoppelt und die sind jetzt auch weg. Das heißt, alle Waterfront-Tickets sind weg. Das Race Stadium, nennen die das, das hat noch mal eine Tribüne jetzt gebaut und da sind noch, ich glaube, so 30-40% sind noch übrig an Tickets.
Warum eigentlich Sassnitz? Das haben wir das, ich glaube, schon mal thematisiert, weiß ich gar nicht, aber ich.
Es sind relativ viele Anforderungen, die erfüllt werden müssen für so ein CLGP-Event. Es gibt nicht viele Orte in Deutschland, ehrlich gesagt. Es wurden über 30 Orte angeguckt. Und Sassnitz, erstmal waren die sehr motiviert und Kiel hatte hier den Ocean Race Start für August im Programm. Das heißt, für die Kieler Marketing war das relativ große Hürde, da noch was zusätzlich reinzupacken. Das wäre vielleicht auch gegangen in Schilksee. Ich glaube eher an Schilksee als an die Innenförde. Einfach von den Windbedingungen und auch das, was wir bei der Kieler Woche hier haben in Schilksee, ist ja eigentlich hammermäßig. Also da kommen immer noch genug Leute raus und man kann bestimmt gut was bauen. Man hat einen Kramplatz, man hat genug Platz für die Infrastruktur. Und das sind die Anforderungen. Wir brauchen 4 Meter Tiefe, wir brauchen Wind am besten, wir brauchen genug Platz für die Infrastruktur. Weichensee war zum Beispiel auch im Gespräch.
Eine Thermik ist da immer.
Genau, weil da eine 12 bis 16 Knoten Thermik ist und da gibt es aber nur Wald außenrum, das heißt, die Infrastruktur passt nicht hin. Oder, es gibt einfach Reviere, wo der Tiefgang nicht passt und Sassnitz war eins der Venues, wo es relativ leicht war, weil die wirklich viele Flächen hatten. Eine riesen Hafenanlage mit der längsten, ich glaube, eine längsten Mole Europas, 1,8 Kilometer lang. Das heißt, da können von vorne bis hinten können theoretisch Zuschauer natürlich schon irgendwie dieses Racing angucken und hat eine der besten Windstatistiken im August. 12 bis 16 Knoten aus Südwest, also Flachwasser für uns, 70% Chance. Das ist eigentlich nicht zu schlagen.
Ja. Ich sag mal, für der Kalender für 26 kam ja jetzt auch schon raus. Deutschland ist da nicht wieder geplant, oder?
Wir wollen es wieder haben. Wir wollen, wir sind auch, ich weiß nicht, wann das announced wird, aber wir sind stark am Arbeiten daran. Wir wollen das für mehrere Jahre sichern und für uns ist es absolut relevant, dass wir ein deutsches Event haben. Deswegen, gucken wir, dass wir nächstes Jahr, der Slot ist noch nicht benannt, aber es wird ein deutscher Slot werden, auf jeden Fall.
Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, Gehälter auch im Vergleich zum America's Cup. Das ist ein Vollprofi-Job. Ich meine, man muss ja dazu wissen, neben der oder nach der Olympiakarriere oder parallel hast du mal eben so nebenbei Medizin studiert und bist ja, glaube ich, auch fertig, ne? Also du bist ja durch, aber ja.
Ich bin schriftlich fertig, aber ich habe noch
ein praktisches Jahr. Also du könntest im Grunde auch die Karriere aufnehmen, hast jetzt aber, wie ist das zustande gekommen? Ist das tatsächlich, oder du kannst, das ist dein Beruf, das kannst davon leben, wie sind die Gehälter, ist da deine Karriereplanung?
Ja, also klar, man muss davon leben können, weil man macht ja 24/7 nichts anderes. Aber es ist voll Profi-Segeln, wie man sich's vorstellt. Wir sind angestellt von unserer Firma, so wie es früher bei der Extreme Sailing Series auch mit vielen Athleten war. Und probieren im Grunde dieses Startup, was wir sind, möglichst schnell und gut voranzubringen. Und also im Verhältnis zum Olympischen, man kann schon besser leben davon als im olympischen Bereich, aber es sind wahrscheinlich in den einzelnen Teams, wir haben ja auch eine Budget Cap für diese Kampagne, die gar nicht so hoch ist, das ist bei 10 Millionen US-Dollar, das ist die Cap, höher da, mehr darf ein Team nicht ausgeben. Ja. Genau, das heißt, wir haben im Grunde 24 Leute im Team. Echt? Das heißt, Gehälter sind schon ein großer Faktor. Man kann keine Millionengehälter verteilen. Dadurch, dass erstmal natürlich wirtschaftlich so ein Team auch dann echt gut auf guten Beinen stehen muss, damit man sowas leisten kann. Aber auch die Budget Cap wird uns irgendwann limitieren. Also es gibt Teams, wo es fragwürdig ist, ob da die Budget Cap eingehalten wird. Du hast ja wahrscheinlich gesehen, wie gehandelt wurde.
Ja.
Da ging schon mal von Australien zu Italienern gegangen. Ne? Das war wahrscheinlich
oder
nicht ganz günstig.
Giles Scott ist doch auch, da soll auch eine Ablösesumme gezahlt worden sein an die Engländer von den Kanadiern. Was weiß ich nicht.
Genau. Und da wird sich ein bisschen ausgeholfen mit Anteilen vom Team, glaube ich. Bei Giles war das, bei Kyle war das so. Es wird irgendwann eine Limitierung geben. Ich glaube, so ein Peter Burling ist nicht ganz günstig, so ein Slingsby ist auch nicht ganz günstig. Es gibt ja schon auch ein paar Charaktere, die ein bisschen mehr dann wahrscheinlich in diesem Circuit verdienen. Langfristig wahrscheinlich auch eine coole Perspektive, wenn man aus dem Olympischen kommt, dass man sieht, dass man im Profibereich auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, da werden wir uns auch hinarbeiten. Aber der Progress der gesamten Liga ist so unfassbar. Also was von der ersten Saison, wenn man sich die Rennen anguckt, was passiert ist innerhalb von 5 Jahren in einer Sportliga. Das ist unglaublich. Und da muss man auch, ich meine, der Russell ist natürlich ein freakiger Charakter, aber man muss auch wirklich Respekt zollen, dass das diese Maße angenommen hat. Und hat auch einen großen wirtschaftlichen Druck. Und die Liga ist so im Grunde mehr oder weniger im Bereich Break-Even, aber noch nicht locker auf eigenen Füßen unterwegs. Das heißt, Larry Ellison im Hintergrund immer noch bereit, falls Geld gebraucht wird, weil der ist auch interessiert daran, dass die Liga entwickelt, weil es seine Passion ist dahinter. Aber die Liga möchte unbedingt, dass das ein professioneller Renncircuit ist, der langfristig erhalten werden kann und der wirtschaftlich funktioniert.
Aber das sieht ja irgendwie mal ganz gut aus, was man so mitkriegt. Also so ist immer mein Eindruck. Und ihr habt auch euer Team mit Sebastian Vettel oder was war jetzt Kylian Mbappé investiert auch rein oder so. Also das sind ja so Anzeichen, dass das einen guten Weg nimmt. Oder wie siehst du das?
Ja, mit Ryan Reynolds, Anna Hathaway, Hugh Jackman.
Lindsay Vonn.
Das sind schon Namen.
Stimmt, ja.
Lindsay Vonn, genau. Mhm. Dann Sebastian, klar, der ist natürlich ein absolutes Highlight für uns. Es sind große Namen und es kommen auch immer mehr. Und man merkt auch einfach die Kombination aus dass man Female Empowerment hat, man hat die Komponente Natur mit dabei. Powered by Nature ist ja der Leitslogan von der Liga. Man hat eine weitere Competition auch da drin, wo wir auch echt.
Ja, habe ich immer mal geguckt, diese Impact League, ne?
Competitive, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir planen wirklich gigantische Projekte, also Impact-mäßig Projekte, die wir cool finden, aber es ist so competitive mit Teams, dass und dann ist es eine Kapazitätsfrage, wie viel investierst du in diese Impact League? Und wir hatten letztes Jahr eine Mental Health Initiative unterstützt und haben sogar Kurse mitgeführt mit Kids, um so eine Früherkennung für Depressionen und so weiter sowas zu machen und haben uns da richtig eingebracht. Es ist echt eine Liga und das sind aber auch auf der anderen Seite ist eine attraktive Sache auch für Sponsoren reinzukommen. Also dadurch, dass man dieses diverse Thema hat mit man will Frauen in Schlüsselpositionen haben in professionellen Sportteams, man will Nachhaltigkeitsthemen und die Reichweite, die man im Grunde hat als Athlet, die will man nutzen, um das darzustellen und man hat ein Boot, was getrieben ist von der Natur im Grunde eine der besten Sportcompetitions, die wir im Segelsport haben. Das, die drei Faktoren sind schon ganz interessant, auch für viele Partner.
Ich finde es immer ein bisschen schwer, darüber zu berichten aus Mediensicht, aber das spielt ja offenbar eine Rolle für die Sponsoren auch, ne? Also auch gerade für ihre, wahrscheinlich auch ihre Außenwirkung oder auch intern in den Firmen, um Argumente zu sammeln, sich irgendwo zu engagieren. Wir hatten das Thema ja gerade bei Boris Herrmann, das ist aber schon. Der Link zum Segelsport ist da einfach logisch, ne? Und ich glaube, ist auch der Vorteil, weshalb man wenn man gegenüber Formel 1 hat oder so, ne? Um da ein bisschen glaubwürdiger zu sein. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, es ist natürlich, man hat natürlich trotzdem irgendwie Carbonboote und transportiert die um die Welt und es gibt schon auch viele Sachen, die als einfach Sportliga nicht für Nachhaltigkeit stehen. Aber auf der anderen Seite haben wir Reichweite. Auf der anderen Seite sind wir nicht mit motorgetrieben unterwegs und haben den Wind als Antrieb. Also es ist das Bild, was man damit assoziiert, ist schon auch sehr sehr nachhaltig. Und man muss auch wirklich sagen, die Liga kommuniziert das aus meiner Sicht nicht gigantisch, aber wir haben also das, was wir machen, auch on-site. Also wir es gibt so eine Liste an über 10 Faktoren, Daily Business nennt sich das, wie viel unser Müll wird gewogen, unser Strom wird gemessen. Es wird ausgewertet, wie lange waren die Leute vor Ort. Das heißt, es wird geplant sozusagen, oder es wird davon ausgegangen, dass du einen größeren CO2-Fußabdruck hast, wenn du in Hotels lebst, verglichen mit, wenn du zu Hause bist. Es wird Flug, ist klar, dass natürlich eine Business Class viel schlechter gewertet wird als eine Economy Class. Es gibt von A bis Z so die Pläne, es wird alles getrackt und es wird alles mit eingeführt. Es gibt dieses Daily Business, dann gibt es einen Purpose-Partner, den man als Team hat. Also jedes Team hat einen Partner, mit dem man kollaboriert. Und dann gibt es so 4 Challenges in dem Jahr, also 4 Projekte, die man leiten muss und darstellen muss, die auch wirklich einen Impact haben und die werden bewertet. Und diese Kombination aus den 3 Sachen gibt dir nachher die Punkte für die Liga. Und die Liga kommuniziert das nicht so viel, aber es ist im Hintergrund, es ist ein Haufen Arbeit für alle Teams. Ist auch ein bisschen Soul, der damit verbunden ist. Ich glaube, es gibt wenig Segler, die nicht auch Interesse an einer Nachhaltigkeitsthematik haben. Aber wenn man überlegt, dass man gerade in einem Startup unterwegs ist und sowieso die Bude qualmt an allen Ecken, sportlich und auch kommerziell, dann ist es immer schwierig, noch zusätzliche Kapazität freizugeben für zusätzliche
Wir sind Themen. Ja langsam jetzt, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Ja, wir sind bekannt dafür, dass wir.
Aber dass wir nein, wir keine viel. Angst, wir sind jetzt fast so. Was mich noch tatsächlich zum Schluss interessiert, die Wochen, Team intern. Paul Kohlhoff wurde ja auch announced, oder, dass er jetzt auch zum Team stößt. Wie ist denn überhaupt die Teamzusammensetzung jetzt bei euch aktuell in der Zukunft? Welche Rolle soll Paul spielen, der ja nun auch einer unserer deutschen besten Speed-Piloten ist? Erzähl da doch nochmal zum Schluss nochmal was drüber.
Ja, also ursprünglich haben wir mal recht kurzfristig angefangen, letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Hallo.
Und da habe ich versucht, ein Team zusammenzubauen, was in der kurzen Frist halbwegs über den Kurs kommt.
Stimmt, aber wie heißt Kahina noch dabei, ne? Kahina von aus Brasilien.
Genau, Kahina war noch
Deutsch-Brasilianerin, die ist dann auch plötzlich verschwunden.
Wir hatten Chris Draper.
Ach echt?
Chris Draper hatten wir als erstes als Wingtrimmer. Der hat uns aber leider das kanadische Team doch nicht, hat sie nicht aufgelöst und dadurch ist er im kanadischen Team geblieben. Aber das war ein cooler Start, den wir hatten, mit viel Inhalten, die wir gelernt haben. Und ich hatte ja eigentlich, meine erste Wahl war ja Thomas.
Ja, habe ich hier auch stehen.
Ich jetzt 20 Jahre gesehen.
Weiß ich nicht. Ich treffe ihn öfter hier auch im Drachenumfeld und auch hier an der Alster. Aber ich habe eigentlich nie so genau mit ihm gesprochen, warum er eigentlich gar nicht dabei ist. Ich meine, der hat normal einen guten Job und Familie, was du übrigens auch inzwischen hast, nur so nebenbei. Ne? Also, kann man noch beglückwünschen oder schon noch, ne?
Ja, danke.
Die Heirat.
Nee, genau. Aber Thomas, der hatte es in der kurzen Frist im Grunde nicht machbar, also er konnte es nicht machbar hinkriegen, da aus dem Job kurzfristig zu gehen mit allen, also da war er auch vielleicht nicht ganz bereit für und dann später ist dann so ein bisschen der Zug abgefahren gewesen, weil sobald du loslegst, so ein Trainingstag kostet zwischen 30.000 und 50.000 bei uns, sobald du loslegst und dann in der Konstellation anfängst zu trainieren, hast du ja schon also nach 10 Tagen hast du schon halbe Million in jemanden
investiert. Was ihr an die Liga zahlen müsst,
so,
oder
so mehr,
wo geht das Geld hin? Oder für euch?
Genau, die hatten im Kaufvertrag des Teams hatten wir ein paar Tage integriert.
Ah.
Und genau, dann müssen wir natürlich aber trotzdem Operations zahlen. Ich hatte gesagt, die haben 7 Tech-Teams und das sind natürlich 1.000 Leute, die da bezahlt werden, damit
Wahnsinn,
sowas möglich gemacht wird. Aber grundsätzlich ist es ein Mix gewesen. Es war vielleicht auch ganz gut so. Dann hatten wir den Stuart Bithell und der hat schon eine Saison als Wingtrimmer gesegelt, eine Saison als
Olympiasieger,
gesegelt.
Muss man immer sagen. Ne? Ich meine, alle reden immer genau.
Hat uns geschlagen.
Alle reden über Dylan Fletcher und weiß nicht, und toll, und America's Cup. Ich meine, ihr habt den Vorschoter von ihm, die haben es zusammen gemacht.
Genau, es war ein Mix nachher aus den erfahrenen Leuten, die mit der Liga schon was zu tun hatten und verfügbar waren. Und guten Charakteren und sozusagen ein bisschen was aus dem Nachwuchsbereich Deutschland. Wir haben Anna drin gehabt, Sophie dabei gehabt, Anna Barth und Sophie Steinlein, weil so ein bisschen der Markt, der Frauenmarkt, die das Fäulen kennen, plus perspektivisch noch viele Jahre in dem Sport sind, ist so gut wie nicht existent. Und deswegen haben wir auch da jung angefangen. Auch mit dem Risiko, dass das vielleicht nichts wird. Aber also ist so ein bisschen Mix gewesen, wie es zusammengekommen ist. Und in der Zukunft ist natürlich für uns klar, wir müssen weiter Charaktere entwickeln. Und da gibt es natürlich ein paar Kandidaten, die heiß gehandelt werden. So ein Paul oder auch ein Richard Schultheiß jetzt. Das sind für uns natürlich die größten Talente, die wir momentan im Kopf haben. Aber auch Anna mit ihren 20 Jahren macht den gigantischen Job. Ist super weit. Also ich weiß nicht, ich mit 20 Jahren das jetzt ja komplett wegschmeißen können. Und Anna ist wirklich sehr weit, sehr reif, sehr clever und intelligent und saugt im Grunde. Und das muss man ja, diesen Skill muss man lernen bei der CLGP. Man muss einmal irgendwas aufsaugen an Informationen, an Techniken und so weiter. Und dann muss man sofort klarkommen damit, weil man hat nicht viel Zeit. Und das macht sie sehr gut. Grinder ist vielleicht so ein bisschen offener, weil es da schon auch viel um Wattzahlen geht. Das heißt, wir machen jetzt ein Scouting im August. wo wir auch für alle Positionen im Grunde dieses Scouting anbieten. Und da haben wir über 80 Bewerbungen gehabt.
Stefan, hast du dich beworben? Also grinden könntest du auch. Ja.
Ja. Ich? Ja, aber nur rückwärts kann ich das.
Ja, gibt's ja. Einer grindet vorwärts, einer rückwärts.
Nee, wenn ich das so höre, ich bin froh, dass ich ein Johannkreuz habe. Da bin ich schon mit überfordert.
Ja, cool.
Ja, nee, und genau, das machen wir. Da gucken wir uns dann jedes Jahr jetzt mal neue Charaktere an, potenzielle Segler, die in das Thema vielleicht irgendwann mal kommen können. Aber die Barriere ist natürlich relativ hoch für sowas wie Wingtrim und Flight Control, weil es einfach sehr komplex ist und so viel Zeit braucht, bis man in Synchronisation miteinander arbeitet. Das heißt, wir planen jetzt nicht kurzfristig das Team zu ändern. Und Paul wird möglichst auf eine Position ausgebildet und er soll unser wie nennt es das, Swiss Knife, das Schweizer Taschenmesser sein für alle Positionen, weil wir de facto, wenn einer bei uns ausfällt, sind wir momentan aufgeschmissen. Also wir haben eine Reihenfolge entwickelt, wer EV übernimmt, aber das ist keine gute Lösung. Also wenn ich ausfalle, dann müssen wir Nathan einfliegen, der meine Position übernimmt oder Phil Robertson momentan. Und wenn jetzt ein Stu ausfällt, gibt es auch keinen in Deutschland, den wir nehmen können.
Das war doch auch schon
der das übernehmen kann.
Team, wo dann der bei den Kanadiern oder Briten, wo dann genau,
Kanadier, sind sie nicht gesegelt, weil
zu gefährlich. Ja.
Ja, dafür ist das, also weiß ich, so ein Event kostet uns auch irgendwie 500.000 bis 1 Million, je nach Ort, im Jahresverlauf. Und das heißt, wenn wir da auf einmal einen Ausfall haben, dann war es das mit recht viel Geld auch. da vor Ort. Genau, es ist einfach, was es ist, weil die Liga natürlich neu ist. Es gibt einfach einen sehr, sehr kleinen Kreis an Menschen, die in der Lage sind, dieses Boot zu bewegen. Und wir haben keinen richtig guten Simulator, um Leute zu entwickeln. Das heißt, es bleibt auch jetzt vorerst ein mittelmäßig kleiner Kreis. Aber wir hoffen, dass der Simulator schnelle Fortschritte macht und dass man Leute langfristig mega im Simulator ausbilden kann und anhand des Simulators auch entscheiden kann, ob die Leute fürs
Boot baut ihr gerade oder entwickelt ihr? Oder? Ach so, okay.
Der ist von der Liga gebaut. Ja. Wir dürfen keinen eigenen bauen, sonst hätten wir natürlich schon direkt mit angefangen. Artemis, das Team Artemis in Belfast, die haben noch einen stehen, der aber nicht mehr ganz up-to-date ist. Der war der Beste, als wir angefangen haben. Jetzt gibt es aber T-Foils, jetzt gibt es andere Polare, jetzt kommt bald der 27,5 Meter Wing und es kommt noch ein weiterer Satz T-Foils. Das heißt, der Simulator hat auch nicht mehr die Qualität, die er mal hatte. Und wir haben nicht die Chance, gerade gegen andere Boote sinnvoll zu segeln.
Na, okay.
Und das ist so ein bisschen ein Schlüssel des Simulators, dass du diese Startsituation simulieren kannst, hunderte Male. Und das haben wir momentan noch nicht. Also jetzt ist er gerade noch echt nicht nützlich. Boah, aber die CGP arbeitet dran, dass wir bald eine Möglichkeit haben zu trainieren. Wir haben die hier im Schicksal,
haben unseren Simulator stehen. Ja, was ist doch in Kiel, ne? Ja, genau.
Genau. Und da arbeiten wir auch regelmäßig dran, aber im Grunde ist momentan nur checken, was ist verändert worden, was ist das neue Update, geben Feedback, was noch gemacht werden muss und es ist noch nicht so, dass wir eine wirkliche Trainingsfunktion daraus ziehen können.
Krasse Einblicke, die du uns gegeben hast heute, finde ich. Also finde ich wahnsinnig interessant. Dann folgen wir, Sassnitz ist 16. 17. August, richtig?
Ja, Sassnitz 16. 17. August. Es wird,
Heimspiel? Macht das einen Unterschied so für
oder
euch?
Oder
so?
Macht es was ist möglich? Genau, was ist möglich? Weil
genau.
Also emotional auf jeden Fall. Wir waren jetzt auch in Berlin noch im VSAW, haben das Thema CLGP mal ein bisschen in die Clubs getragen, waren im NRV, im Bayerischen, haben ein bisschen drüber gesprochen und die Resonanz zu dem Thema CLGP ist so gigantisch. Ich glaube, der VSAW da organisiert Reisebusse, um da Leute hinzubringen, genauso der NRV und es ist cool. Es kommt im Grunde Segel Deutschland wird vor Ort sein und die erweiterte Racing Community Segel Deutschland wird auch vor Ort sein. Also ich glaube, es wird ein Familientreffen der Community, was man vielleicht sonst nur bei der Kieler Woche erlebt. Plus, dass natürlich extrem cool ist anzugucken, wenn man diese Begeisterung mitträgt. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir unsere Stadt in gutem Shape kriegen für das Event und dass wir dass das vielleicht sogar unser cool. Peak-Event des Jahres wird. Ich glaube auch, dass es Chancen gibt. Also wir haben die Möglichkeit, in die Top 5 zu fahren. Es muss nur mehr zusammenlaufen. Das heißt,
ist optimistisch. Ich, ja, ich nehme das ja, auch so ein bisschen mit. Ich meine, wie gesagt, wenn man rein die Ergebnisse sieht und sieht, okay, null Punkte und mit dem ganzen, naja, mit den Strafpunkten und jetzt auch England. Aber ehrlich gesagt, jeder ist da eigentlich so ein bisschen dabei, kann das so nachzuvollziehen, wie du es gerade erzählst. Das ist, also diese Aufbruchsstimmung ist immer noch da, besonders jetzt gerade, wo das auch in Europa angekommen ist. Vorher wurde das ja, ich meine, ZDF sendet, dürfen wir auch nicht vergessen. Das war natürlich dann irgendwie zeitlich mit der Zeitversetzung mit Down Under alles ein bisschen schwierig hier rüber zu bekommen. Aber diese Faszination oder dieser Hype ist definitiv da. Aber ich glaube, ich hab immer so das Gefühl, dass so ein schlafender Riese, der noch gar nicht so richtig erweckt wurde und hatten natürlich auch schon so ein bisschen Befürchtung, ja, läuft das bei euch als, aber ehrlich gesagt, das, was du jetzt uns hier die ein bisschen mehr als eine Stunde erzählt hast, macht mir mal richtig Hoffnung und empfinde ich auch nach wie vor, naja, bin auch in gewisser Weise ein bisschen beruhigt, weil es hört sich alles logisch an oder was du da auch erzählst und wie komplex dieses Thema ist und ich glaube, man muss dann tatsächlich einmal da diese wie war der, was war das Ziel, 4,8 bei der Startperformance zu erreichen, und wenn das dann alles zusammenpasst, dann bist es ja auch nicht nur du, sondern genau, es muss ja alles irgendwie ineinander greifen, das erklärt natürlich irgendwie ganz viel und ich habe jetzt irgendwie noch mehr Bock irgendwie eigentlich auf Sassnitz und
ja, bin gespannt.
Ja.
Erik, wir drücken dir die Daumen und wünschen dir viel Glück und Erfolg und toll, dass es überhaupt diese Serie gibt, muss man sagen. Es hebt ja Seelen so in andere Sphären. Also ich war mich vorhin natürlich
manchmal dann doch.
Ich habe vorhin nochmal Bilder und denke so. Ja, manchmal dann doch. Also, aber wie krass das ist, mit diesen Zuschauern zu sehen. Und so, das ist schon, also ist schon echt eine andere Ebene, die man so, als man so kennt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du heute bei uns dabei warst. Und da sagen wir mal Danke und viel Erfolg für dich weiterhin.
Tschüss. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.